Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herzlich willkommen zur Andacht am zweiten Sonntag nach dem Epiphaniasfest. Ja, wir sind es gewohnt, so aus dem Vollen zu schöpfen. Wir kaufen dann, wann wir es wollen. Wir feiern, wann es uns richtig erscheint. Wir sind Menschen mit einem hohen Maß an Freiheit, an die wir gewöhnt sind. Wir schöpfen aus dem Vollen. Seit einiger Zeit leben wir mit einer ganzen Reihe von Einschränkungen. Wir schöpfen also nicht mehr aus dem Vollen. Und so wie es ausschaut, sind die bisherigen Einschränkungen nicht ausreichend, sodass in der nächsten Woche uns noch einiges mehr erreichen wird, dass es verhindert, dass wir aus dem Vollen schöpfen. Aus dem Vollen schöpfen können wir allerdings jeden Tag, wenn wir in Gottes Wort schauen. Wir können es auch heute, wenn wir in das zweite Kapitel des Johannesevangeliums schauen und die Geschichte vom ersten öffentlichen wunderwirksamen Auftreten Jesu hören.
Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was hab ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jedem gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.
Tja, liebe Schwestern und Brüder, wie nur die Zeit vergeht. Gerade noch war der 12-jährige Jesus im Tempel und jetzt schon die Geschichte von der Hochzeit zu Kana, als Jesus ein junger, erwachsener Mann war. Eine Hochzeit, no? Das ist das, was wir auch in der Regel als große Feiern kennen, wo wir es auf Deutsch gesagt krachen lassen, um die Freude mit einem jungen Brautpaar zu teilen. Wer in unserer Geschichte heute Braut und Bräutigam waren, wird gar nicht erwähnt. Die beiden haben keinen Namen. Es wird nur der Ort erwähnt, wo er stattfindet. Und das ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein kleiner Ort namens Chirbet Cana, der ungefähr 14 Kilometer nördlich von Nazareth liegt. und die Mutter Jesu war da, schreibt Johannes. Sie war eingeladen, sie durfte mitfeiern und sie hatte sich auf diesen 14 Kilometer langen Weg gemacht, um mit dem jungen Brautpaar zu feiern. Jesus und seine Jünger, es waren damals noch nicht allzu viele, die waren auch eingeladen. Man würde heutzutage sagen, der Jesus und seine Kumpel, die waren auch dabei. Und es wird nichts erzählt, wie diese Hochzeit stattfindet. Sicherlich ganz anders als heutzutage auf dem Standesamt oder in einer Kirche. Aber es wird eine kleine Episode berichtet, mitten in den Feierlichkeiten, die auf die eigentliche Trauung gefolgt sind. Die große Hochzeitsgesellschaft feiert. Und es offenbart sich, dass die einladende Familie eine kleine Fehlplanung fabriziert hat. Es ist nicht genügend Wein da. Und es ist im Alten Testament ja auch immer wieder üblich und deutlich, wenn etwas sehr festlich ist, spielt der Wein eine Rolle. Ein Wein ist das Zeichen des Festes. Und jetzt, wo alle im Fest mitten dabei sind, geht der Wein aus und aus welchen Gründen auch immer kümmert sich Maria sozusagen um die Getränkelogistik. Sie kommt zu Jesus und sagt, schau mal hin, die haben keinen Wein mehr. Eigentlich eine fast surreale Szene. Eine Mutter kommt zu ihrem gerade erwachsenen Sohn auf einem Fest, bei dem sie Gäste sind, und weist ihn darauf hin, dass die Getränkesituation prekär ist. Ich glaube nicht, dass jemand anders in ähnlichen Zusammenhängen auf die gleiche Idee gekommen wäre. Und umso spannender ist es auch, wie der junge Jesus da reagiert. Er sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich hätte jetzt erwartet, dass er sagt, was geht denn das mich an, wenn der Gastgeber falsch geplant hat? Ich bin hergekommen, um zu feiern und nicht um einen Getränkemarkt im Rucksack mitzutragen. Was habe ich mit dir zu schaffen, antwortet er stattdessen. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Sowas von schroff, sowas von ablehnend. Man könnte fast meinen, dass es sich nicht um einen jungen Erwachsenen Jesus handelt, der schon Jünger um sich geschart hat, sondern um einen 13-jährigen pubertierenden Knaben, der all das, was seine Eltern tun, nur mit peinlich umschreiben kann. Mama, was bist du peinlich? Aber nein, Jesus ist ja schon deutlich erwachsener. Und er distanziert sich von seiner Mutter, er distanziert sich von der Familie, die ihn bisher großgezogen hat, die für ihn da war, und macht damit aber auch deutlich, mein Lebensweg geht jetzt einen anderen Weg als den, der üblich ist, einen anderen Weg als den, den ihr vielleicht für mich geplant habt. Wir sind ja auch sicher, dass Jesus eine ordentliche Ausbildung als Zimmermann bei seinem Vater Josef bekommen hat und so wie es heutzutage auch noch in vielen Familienbetrieben üblich ist, war es damals garantiert auch so, dass Josef geplant hat, mein Sohn übernimmt einmal das Geschäft. Und jetzt plötzlich diese Distanzierung. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Und meine Stunde ist noch nicht gekommen. Deutlich, es gibt eine Wegkreuzung. Der Weg, den Maria, Josef und Jesus miteinander bisher gegangen sind, auch mit seiner Zielformulierung, werd mal ein ordentlicher Handwerker, übernimm mal das Geschäft vom Vater, dieser Weg wird sich ändern. Es ist eine Kreuzung, die heißt, Jesus wird einen anderen Weg gehen, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um vor aller Welt zu offenbaren, welcher Weg denn das sein wird. Die richtige Stunde, seine Stunde, ist noch nicht gekommen. Und ich gestehe, ich bewundere Maria, ob ihrer Geduld und ob ihrer Gleichmut. Denn sie reagiert nicht so wie normalerweise Elternteile heutzutage reagieren würden und sagen, du sage mal, Sohn, wie redst denn du mit mir? Nein, sie nimmt es zur Kenntnis und geht zu den Dienern der Gastgeber und sagt einen Satz, was Jesus euch sagt, das tut. Und ich denke, dass da auch in der Geschichte des Ehepaares Maria und Josef unterschiedlicher Kenntnisstand vorliegt. Für Josef war es klar, der Sohn übernimmt das Geschäft, aber Maria wusste von Anfang an, dass ihr Sohn etwas Besonderes ist. Nicht umsonst haben wir auch in den vergangenen Wochen in den Andachten zweimal den Satz gehört, Maria aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Maria weiß Bescheid. Ihr Sohn ist jemand, der dem normalen Maß dessen, was ein Mensch zur damaligen Zeit war und leisten konnte, deutlich übersteigt. Und es war tatsächlich dann so, dass am Rande dieser Hochzeitsgesellschaft 6 steinerne Wasserkrüge, übersetzt Luther, also steinerne, Steingut-Amphoren, getöpferte Amphoren standen, die in der Regel mit Wasser gefüllt wurden, damit man sich vor dem Mahl und vor einer rituellen Handlung auch ordentlich reinigen konnte. Die Wasserkrüge standen da, schreibt Johannes, für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Interessant und spannend ist auch, in der Bibel steht, und in jeden gingen 2 oder 3 Maß, Metretes auf Griechisch, wörtlich übersetzt Maß. Als meine Frau vorhin den Predigttext gelesen hat, war im ersten Durchlauf plötzlich und in jeden gingen 2 oder 3 Maß zu hören. Das würde ja implizieren, dass also 6 Wasserkrüge mit 2 oder 3 Maß, mit 2 oder 3 Liter, 3 mal 6 ist 18, maximal 18 Liter Wein beinhaltet hätten. Aber wir reden hier von ganz anderen Dimensionen. Es ist nicht die Maß, es ist das Maß, das Metretes. Und ein Metretes ist ungefähr 32,3 Liter. Jetzt bewegen wir uns schon in anderen Größenordnungen. Und 2 bis 3 von diesen 32,3 Liter Maßen gingen in einen dieser 6 Krüge. Ich habe dann mal so einen Durchschnittswert errechnet, weil 2 bis 3 ist natürlich immer eine gewisse Fehlerquelle und habe mal überschlagen, vielleicht im Durchschnitt pro Krug 80 Liter. Das Ganze mal 6, dann ging es hier um ein Fassungsvermögen von 480 Liter Wasser zum Waschen. Und wir wissen ja und haben es gehört, es blieb nicht beim Wasser. Weil Jesus zu ihnen spricht, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie werden bis zum Rand gefüllt. Und dann bekommen die Diener von Jesus den Auftrag, jetzt nehmt die Schöpfkelle, gießt es in eine Karaffe, einen Becher oder ein Glas, je nachdem was da ist, und bringt es demjenigen, der für Essen und Trinken bei diesem großen Fest verantwortlich ist. Und so geschieht es dann auch. Also es ist kein Wort davon zu hören, dass Jesus irgendein Gebet oder vielleicht sogar einen Zauberspruch spricht, damit sich das Wasser verändert und zu dem wird, was es werden soll. Die Diener bringen diesem Speisemeister den Wein und er probiert ihn. Er weiß nicht, dass dieser Wein sozusagen kurz vorher aus dem Brunnen geschöpft worden war. Die Diener aber wussten's und ist von diesem Geschmackserlebnis so begeistert, dass er sofort den Gastgeber, den Bräutigam, ruft. Johannes formuliert hier ein bisschen kompliziert. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam. Ein bisschen kompliziert, aber es ist für Johannes ganz wichtig, deutlich zu machen, hier gibt's keine Zwischenstationen, die irgendwie erklären könnten, wie aus diesen mit Wasser gefüllten großen Amphoren Wein gefüllte Amphoren werden. Immer wenn es um Wunder geht, liegt ja an vielen Stellen der Verdacht nahe, na, da ist was getrickst worden. So wie wir es auch kennen, wenn im Zirkus oder im Fernsehen oder sonst wo ein Magier, ein Zauberer auftritt, dann sitzen wir da, schauen zu, wie er seine Kartentricks und Sonstiges macht und versuchen zu verstehen, wie macht das denn, werden es in der Regel nicht nachvollziehen können. Aber wir wissen im Grunde unseres Herzens, hier geht es nicht um Zaubern, hier geht es nicht um Magie, hier geht es um Zaubertricks. Und damals war es auch so, dass die Menschen in erster Linie erstmal überlegt haben, was für einen Trick hat Jesus denn da angewendet? Weil es kann ja einfach nicht sein, dass ohne weiteres Zutun aus stinknormalem Brunnenwasser köstlicher Wein wird. Johannes kennt um die Haltung seiner Mitmenschen und bringt daher auch die Rolle der Diener ins Spiel, die sozusagen den Beweis liefern, dass hier alles mit rechten Dingen, allerdings mit wunderbaren Dingen abgelaufen ist. Der Speisemeister ruft den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Aber du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Da habe ich mir, liebe Schwestern und Brüder, überlegt, eigentlich ist's doch andersrum. Also ab und zu habe ich mal eine Weinprobe in einem Weingut gemacht. Und da war es eigentlich immer so, dass man zuerst den einfachen Tafelwein verkostet hat und schon dessen Qualität hoffentlich loben konnte. Und dann hat der Winzer bei dieser Weinprobe langsam gesteigert. Um deutlich zu machen, da schau her, schon das, was ich als Grundwein verkaufe, ist schon von sehr guter Qualität, aber ich kann mich steigern. Und jedes Mal, wenn man dann wieder die nächst bessere Weinqualität auf die Zunge und an den Gaumen bekam, war das wieder etwas, was die Sinne sehr angenehm angeregt hat. Also vom schlechteren zum guten Wein, um dessen nachvollziehen zu können, was ein guter Winzer in seinem Beruf leisten kann. Aber der Speisemeister in unserer Geschichte sagt es genau andersrum. Man soll erst den guten Wein ausschenken, bis die Leute besoffen sind, auf Deutsch gesagt. Und dann, wenn sie so betrunken sind, dass ihre Geschmacksnerven abgestumpft sind, dann kann man ihnen auch den Racheputzer vorsetzen. Uiuiui. Was muss denn das für eine Hochzeit gewesen sein? Also nehmen wir mal Maria und Jesus und seine Jünger, die da 14 Kilometer nach Norden von Nazareth ausgehen, ins Dorf Kana zur Hochzeit. Und ist tatsächlich das Fest nur dann ein Fest, wenn alle sturzbetrunken sind? Oder andersrum gefragt, wie viele Gäste müssen es denn bei dieser Hochzeit gewesen sein, wenn in den Wasserkrügen zu Wein gewordenes Wasser bester Qualität angeboten wird, in einer Größenordnung von 480 Litern. Sind denn am Ende dieser Feier wirklich alle sturzbetrunken gewesen? Das, liebe Schwestern und Brüder, weiß ich allerdings nicht. Ich weiß auch nicht, ob diese 480 Liter Wein ausgetrunken wurden oder ob man nur einen Teil davon ausgeschenkt hat. Ich weiß nicht, ob am Ende dieser Hochzeit, an der Jesus teilgenommen hat, alle hinterher sinnlos da niederlagen oder ob sie doch noch mit vorhandenen Sinnen am Ende der Feier ihren Heimweg angetreten haben. Davon wird in der Geschichte bei Johannes nichts überliefert. Aber spannend ist es eigentlich schon. Nicht nur das Wunder, das Unerklärliche, das aus Wasser Wein werden kann, sondern auch die Frage, wie wurde denn damals gefeiert und getrunken? Und ich glaube, nach dem biblischen Zeugnis, wenn es heißt, der Wein ist das Zeichen des Festes, war nicht mitgesagt, dass so viel getrunken werden sollte, dass einem die Sinne schwinden, was bei 480 Litern und vielleicht 100 Gästen durchaus der Fall gewesen sein könnte. Auf jeden Fall ist es, so schreibt auch Johannes, das erste Zeichen, das Jesus tat. Er hat vorher schon, als er seine Jünger berufen hat, gepredigt, hat versucht, sie mit Worten zu überzeugen. Aber wir Menschen sind auch so gestrickt, dass wir oftmals sagen, ja, du kannst viel reden, liefer mal einen Beweis, dass du was Besonderes bist und was Besonderes kannst. Und diesen Beweis hat Jesus zu Kana in Galiläa geliefert und, wie Johannes schreibt, offenbarte er seine Herrlichkeit. Und wie das auch so ist, so wie es uns geht, ging es auch den Menschen damals. Worte sind wichtig, aber Zeichen und Beweise sozusagen des Besonderen, die überzeugen. So eben auch das Ende unseres kleinen Textes, wo es heißt, die Jünger glaubten an ihn. Ach ja, und das mit dem Glauben und den Wundern ist für manch einen ja eine Anfechtung. Ich habe es ja vorhin erwähnt, dass wir oftmals versucht sind, logische Erklärungen aus den biblischen Wundergeschichten herauszuziehen. Aber es gibt Wunder in mannigfaltiger Form und ein in Anführungszeichen Weinwunder erzählt zum Abschluss Heinz Schäfer in einer kleinen Geschichte von einem Evangelisten aus Italien.
Ein italienischer Evangelist, ein fröhlicher Mann, wusste mit warmem Humor aus seinem Leben zu erzählen. Einmal hat er über das Wunder Jesu zu Kana gesprochen. Nach der Versammlung kamen einige seiner früheren Kameraden zu ihm und sagten, das mit dem Wasser, das in Wein verwandelt wurde, ist doch reiner Plöff. Unmöglich, antwortete er, ich werde es beweisen. Er nahm sie mit in seine Wohnung. Dort zeigte er ihnen das Wohnzimmer. Früher stand da ein wackeliger Tisch und ein paar Schnapsgläser drauf. Jetzt sahen sie eine sauber polierte Wohnzimmereinrichtung. Dann zeigte er ihnen das Schlafzimmer. Früher lagen da ein paar alte Matratzen am Boden. Jetzt standen zwei sauber bezogene Betten da. Dann zeigte er ihnen einen Raum, in dem ein gutes Klavier stand. Seht, sagte er, das hat alles der Herr Jesus verwandelt. Wir waren hoffnungslos dem Schnaps verfallen. Dann aber kam Jesus und hat alles neu gemacht. Sollte Jesus nicht auch Wasser in Wein verwandeln können?
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.